Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Ich habe hier einen Geldschein, einen 50-Euro-Schein. Das ist keine Fangfrage. Wer möchte den geschenkt haben? Ja? Okay. Anna, wenn ich den jetzt zusammenfalten würde, ja? Wie viel wäre der jetzt wert?
Das Gleiche.
Wie viel? 50 Euro. Okay. Und wer will den geschenkt haben? Ja? Okay. Wenn ich den jetzt... Nein, ich habe ihn noch nicht aus der Hand gegeben. Und wenn ich den jetzt auf den Boden werfe, wie viel?
50.
Wer möchte ihn geschenkt haben? Okay. Und wenn ich den so richtig schön, richtig durch den Dreck ziehe, wie viel wäre er dann noch wert? Wer möchte ihn geschenkt haben? Erna. Okay, wenn ich diesen 50-Euro-Schein in ein Louis Vuitton-Portemonnaie stecken würde, wie viel wäre er dann wert? Wer will ihn geschenkt haben? Okay, letzte Frage. Wenn ich daraus ein Flugzeug basteln würde, ja, und würde es durch den Gemeindesaal fliegen lassen, wie viel wäre dann wert?
Immer noch
50 Euro. Wisst ihr, bei dem Geldschein ist uns das vollkommen klar. Egal, was wir mit dem machen, egal, wie wir den behandeln, der behält seinen Wert, das ist 50 Euro wert. Wir können den auf den Boden werfen, wir können ihn zerknütteln, der behält seinen Wert, das ist 50 Euro wert. Nur uns Menschen ist das irgendwie anders. Wenn wir auf dem Boden liegen, wenn man uns durch den Dreck zieht, wenn man uns schlecht behandelt, dann scheint das irgendwie unseren Wert zu verändern. Der 50-Euro-Schein im Louis Vuitton-Portemonnaie, der ist 50 Euro wert. Ja? Wir denken, wenn wir einen tollen Anzug tragen oder Markenklamotten, Markenturnschuhe oder wenn morgens kein neuer Pickel auf der Stirn ist, dann hätte das irgendwas mit unserem Wert zu tun. Der 50-Euro-Schein, der hier durch die Gegend fliegen würde, der ist 50 Euro wert, egal was der macht, was der leistet. Wir denken, wenn wir etwas machen oder nicht machen oder wenn wir etwas leisten oder nicht leisten können, dann hätte das irgendwas mit unserem Wert zu tun. Was für ein Irrglaube. Unser Wert kommt doch von Gott. Und ein Zeichen sehen wir hier am Kreuz. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben einen wichtigen Satz in unserer Verfassung geschrieben. Sie haben geschrieben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn in einem deutschen Parlament, im Bundestag oder in einem Landtag, ein Gesetz verabschiedet wird, dann muss die Mehrheit dafür gestimmt haben und dann wird das gültig sein. Und dann müssen sich alle daran halten. Unser Leben wird aber auch durch andere Dinge bestimmt, durch Vorgaben, Erlasse, Rechtsverordnungen, Weisungen. Und all diese Dinge, die unser Leben regeln, die uns sagen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir zu tun haben, all diese Dinge müssen sich in einem Rahmen bewegen. Und dieser Rahmen ist unsere Verfassung, das Grundgesetz. Und wenn dagegen verstoßen wird, wenn Gesetze nicht passen zu unseren Werten, dann wird es von den Gerichten moniert und muss geändert werden. Und wenn jemand es auf die Spitze treibt und ein Gesetz im Bundestag verabschiedet, was tatsächlich unsere Werte verletzt, dann wird unser höchstes Gericht, die höchste Autorität in unserem Land aktiv, das Bundesverfassungsgericht. Sein Urteil ist unbestechlich. Die Richter tragen rote Roben. Was sie gesagt haben, gilt. Und jeder Einzelne, jede Institution, jede einzelne Person kann sich an dieses Gericht wenden. Das Gericht wacht darüber, dass unsere Verfassung, unser Grundgesetz eingehalten wird. Dabei ist das Grundgesetz relativ überschaubar. Schaut mal her, ich habe das mal mitgebracht. Das ist nicht viel. Könnt ihr das sehen? Das sind wenige Blätter. Das ist unser Grundgesetz. Und darin ist alles Wichtige drin. Das Wichtigste steht natürlich am Anfang. Und das Allerwichtigste steht natürlich im ersten Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für ein Satz. Was für ein steiler Satz. Ein Satz, auf den man sich verlassen kann. Ein Satz, wo man denkt, Mensch, das könnte fast in die 10 Gebote rein. Ne? Ein toller Satz. Als ich länger darüber nachgedacht habe, sind mir Zweifel gekommen. Ich sehe regelmäßig die Tagesschau, ich lese die Zeitung, ich höre Radio. Und ich höre täglich fast, wie die Würde von Menschen verletzt wird. In der vergangenen Nacht ist eine Frau umgekommen, weil 3 Männer mit Motorrädern sich an Rennen geliefert haben. In Schulen wird gemobbt, Menschen werden bedrängt, Als ich mir Notizen gemacht habe zu dieser Predigt, das war Anfang September, da hat eine Mutter ihre 5 Kinder umgebracht. Zur gleichen Zeit wurde in Frankfurt ein Mann vor Gericht gestellt, der hatte vor einem Jahr versucht, eine Mutter mit ihrem Sohn, mit ihrem Kind vor einen einfahrenden ICE zu stoßen. Das Kind ist gestorben. An dem Morgen war ich auf dem Hauptbahnhof, das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Ich will damit sagen, die Würde des Menschen wird in Deutschland täglich verletzt. Und doch steht als erster Satz dieser steile Satz in unserer Verfassung. Vielleicht fragt ihr euch, was das mit einem Gottesdienst zu tun hat. Ich habe in meinem Leben als Christ festgestellt, dass auch in meinem Leben Dinge auseinandergehen. Dass ein hoher Anspruch ist, und wenn ich das mit meiner Realität vergleiche, stelle ich fest, da ist eine Kluft. Da ist eine Kluft. Wir sind Kinder Gottes, nicht nur dem Namen nach. Ich glaube, Paulus war es, der hat gesagt, wir sind es tatsächlich, wir sind Kinder Gottes. Wir haben ein Erbrecht, wir nennen Gott unseren Vater. Wir haben durch Jesus den direkten Zugang zu Gott. Wir stehen mit Gott auf Du und Du. Er hat versprochen, für uns zu sorgen im Alltag und im Alter. Er hat gesagt, wir würden nie allein sein, er wäre immer bei uns, er wäre immer für uns da. Und dann passiert das, wir werden krank, Kräfte gehen zurück, Kräfte kommen auch nicht wieder, seelische Kräfte, körperliche Kräfte. Wir werden zu Unrecht angegriffen, beschuldigt, wir fühlen uns wehrlos, bekommen unser Recht nicht. Menschen, für die wir jahrelang beten, gehen ihren eigenen Weg, gehen in die Irre, wir müssen tatenlos zuschauen. Menschen, die wir lieben, verlassen uns. Ihr kennt euer Leben in eurer Familie, in eurem Haus, in eurem Betrieb, in eurer Schule besser als ich, aber ich kenne mein Umfeld und ich weiß, wie Menschen manchmal leben müssen, auch wenn sie gläubig sind. Einer meiner gläubigen Freunde hat es vor ein paar Jahren erlebt, dass die Polizei ihn beschuldigt hat, ein Delikt begangen zu haben, und er wusste ganz sicher, dass er unschuldig ist und er musste eine Strafe bezahlen. Und das Schlimme war nicht, die Strafe zu zahlen, sondern dieses Gefühl, zu Unrecht verurteilt, belangt worden zu sein. Und er hat zu mir gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, dass Gott dazuguckt, dass er nicht für mich einspringt. Er fragt, wo ist der gedeckte Tisch im Angesicht meines Feindes jetzt? Warum muss ich das aushalten? Ihr wisst selbst genug Beispiele, die jetzt hier genannt werden können. Es ist eine Spannung. Es ist eine Spannung. Und wenn wir da keine Antwort finden für uns, dann laufen wir Gefahr, an Gott irre zu werden oder an unserem Glauben irre zu werden. Oder wir beginnen irgendwie so ein Leben in verschiedenen Welten. Und das wollen wir nicht. Bei der Suche auf eine Antwort auf diese Frage bin ich auf 2 Personen gestoßen. Das eine ist Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer, sogenannter Mitverschwörer im Widerstand gegen Hitler und 1945 im KZ Flossenbürg umgebracht. Und der zweite ist Hiob, ein Mann, der etwa zur Zeit Abrahams, vielleicht sogar früher, lebte, südwestlich von Damaskus im syrisch-arabischen Raum. Diese beiden Personen, ihr Leben und wie sie gelebt haben, wie sie ihr Leben geführt haben, das hat mir eine echte Hilfe gegeben. Beginnen wir mit Bonhoeffer. Er war ein tiefgläubiger Mann. Aus Gewissensgründen hat er sich am Widerstand gegen Hitler beteiligt und musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Vor seiner Hinrichtung war er 2 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre, wo er immer mit dem Schlimmsten rechnen musste. Hier entstanden wichtige theologische Texte. Sein letzter Text war übrigens von guten Mächten wunderbar geborgen. Das singt er ja auch im Gottesdienst manchmal. Ja, und in dieser permanenten Gefahr, hingerichtet zu werden, befand Bonhoeffer sich immer zwischen dieser Souveränität, ein Kind Gottes zu sein, dem eigentlich nichts passieren kann, und schlichtweg der Angst und der Enge in dieser Arrestzelle. In dieser Zeit schrieb er ein Gedicht. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich denn beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Dieses Gedicht hat schon sehr vielen Menschen geholfen, die in einem inneren Zwiespalt leben mussten. Nicht umsonst ist es in vielen Religionsbüchern als Text auch abgedruckt. Aber wenn wir genau zugehört haben, Dietrich Bonhoeffer gibt uns keine Auflösung. Er findet auch keine Auflösung für sich. Es gibt keine Antwort auf die Frage, warum. Hilfe findet er bei Gott. Er wendet sich an Gott. Im letzten Satz wird das deutlich. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Das heißt also, dieses Gedicht ist eigentlich ein Gebet. Er wendet sich an seinen Gott und stellt sich ihm in seiner Zerrissenheit und in seinem Zweifel. Nochmal zurück zum Grundgesetz. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, das waren keine Utopisten, das waren keine Träumer. Die haben sich da nicht so Gedankenfirlefanz gemacht und dann so einen schönen Satz ins Grundgesetz geschrieben. Sie kamen aus der Zeit des Dritten Reichs. Das heißt, sie wussten von all dem Schrecken, sie wussten, wie verletzlich die Würde eines Menschen sein kann. Sie haben das erlebt. Sie haben gesehen, wie Kommunisten, Sozialisten, Juden, Homosexuelle, Zigeuner verfolgt wurden, ins KZ gesteckt wurden. Und deshalb schrieben sie einen zweiten Satz nach dem ersten Satz. Die Würde zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das kann Arbeit bedeuten. Das bedeutet unter Umständen aktiv werden, Missstände aufdecken, Ungerechtigkeiten benennen, Gesetze machen, Gesetze ändern, Probleme benennen, vor Gericht gehen, vielleicht sogar zum allerhöchsten Gericht gehen. Auf jeden Fall heißt es, sich aufmachen. Bonhoeffer wurde aktiv, obwohl er eigentlich in seiner Einzelzelle nichts mehr tun konnte. Er geht zu seinem Gott. Wir wissen darüber nicht viel. Es gibt allerdings einen Mann, der ihn in den letzten Stunden beobachten konnte. Eine ganz säkulare Geschichte. Das war der KZ-Arzt von Flossenbürg, der für ihn zuständig war. Und er hat das später aufgeschrieben, was er gesehen hat. Und daran können wir ablesen, was bei Bonhoeffer im Herzen passiert war. Der Doktor schreibt: Durch die halboffene Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebets dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich aufs Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Seine letzten Worte: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Kommen wir zu einer anderen Person, Hiob. Reicher Mann, große Familie, anerkannter Mann, bekannt für seine Frömmigkeit. Und diesem Mann passiert etwas Furchtbares. Wir sind also zeitlich etwa in der Zeit, wo Abraham gelebt hat. Menschen lebten in großen Zelten und hatten Herden. Und diesem Mann passiert Furchtbares. Nicht nur, dass sein Besitz zerstört wird, sondern es kommt zu tragischen Unglücksfällen. Seine erwachsenen Kinder sterben. Er verliert fast alles und hält trotzdem an seinem Glauben fest. Viele von euch kennen die Geschichte. Es lohnt sich wirklich, sie nachzulesen. Und in dieser ganz furchtbaren Zeit, heißt es, tat er nichts Törichtes gegen Gott. Aber das ist leider nicht das Ende der Geschichte. Den Verlust der Familie, den kann er in Schmerzen irgendwie verarbeiten. Aber dann wird er auch noch krank und aggressive Geschwüre bedecken seinen Körper. Seine Frau fällt ihm in den Rücken. Sie sagt, na, immer noch fromm, mach doch Schluss mit Gott und stirb. Und dann kommen Freunde, drei Freunde. Das ist erschütternd zu lesen. Die drei Freunde nahen sich dem Lager von Hiob. Und dann heißt es, schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. 7 Tage, 7 Nächte Schweigen. Und danach lesen wir einen langen, langen Bericht. Die Freunde diskutieren mit Hiob. Es geht um den Sinn von Not und von Unglück. Warum lässt Gott Leid zu? Die Schuldfrage wird gestellt, wird diskutiert. Hat Leid vielleicht irgendwas Positives? Macht es Menschen vielleicht irgendwie besser? Dient es irgendwie der Erziehung? So geht das viele, viele Kapitel. Und dann kommt heraus, das Beste, was die drei Freunde gemacht haben, das war zu schweigen. Denn alles, was die Freunde gesagt haben, streicht Gott zum Schluss durch und sagt, alles religiöser Schrott. Zu einem der Freunde sagt Gott, ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt. Das Schweigen der Freunde hat auch nicht geholfen, nicht wirklich. Hiob verflucht sich. Die religiösen Sprüche der Freunde helfen nicht. Vielleicht wollte er doch lieber tot sein, aber er hält durch. Hiob hält durch. Und am Ende kommt es zu einer dramatischen Wende. Hiob erlebt einen Sturm. Zunächst einen meteorologischen Sturm, einen Wettersturm mit Hagel und Donner und Blitz und Sturmböen. Und aus diesem Wettersturm kommt der Sturm Gottes. Die Fragen Gottes erreichen Hiob laut. Gott herrscht Hiob geradezu an. Wer bist du, sagt Gott zu Hiob. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst? Mit Worten ohne Verstand. Tritt mir gegenüber wie ein Mann. Gürte deine Lenden wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Ich will dich fragen, lehre du mich. Und dann prasseln weitere Fragen auf den Hiob ein. Und der Hiob liegt ja schon am Boden, der ist ja schon gebeutelt, gell? Aber Gott scheint da keine Rücksicht zu nehmen. Das sind laute Fragen, die auf den Hiob einstürmen. Es ist kein leichtes Säuseln wie bei dem depressiven Elia, sondern Gott wird laut. Aus dem Sturm donnern die Fragen. Ich lese mal, es sind auch mehrere Kapitel, ich lese mal nur ein paar Beispiele. Sag, hast du je das Tageslicht herbeigerufen, fragt Gott. Hast du der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Bist du zu den Quellen des Meeres gereist? Hast du den Abgrund des Ozeans durchwandert? Haben sich dir die Tore des Todes geöffnet, die den Eingang ins dunkle Land verschließen? Hast du die Weiten der Erde überblickt? Woher kommt das Licht? Wie gelangt man dorthin? Woher kommt die Finsternis? Hiob wird in diesen Fragen mit dem lebendigen Gott konfrontiert, mit seiner Souveränität. Er steht in der Gegenwart Gottes. Und Gott erwartet von Hiob Antworten. Willst du weiter mit mir streiten, fragt Gott. Willst du mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt. Nun steh Rede und Antwort. Und Hiob sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Antwort. Ich habe schon zu viel gesagt. Das Weltbild von Hiob wird auf den Kopf gestellt. Vorher wurde über Gott diskutiert. geredet. Ist ja nichts Schlechtes. Macht ja vielleicht in Hauskreisen, in Bibelkreisen macht man das ja auch. Ja? Aber jetzt scheint Gott in einem Untersuchungsausschuss zu sitzen, auf der Anklagebank, so fühlt er sich, so haben wir es gelesen. Die Perspektive ändert sich, Gott steht auf und Gott sagt, ich stelle die Fragen, wer bist du und was redest du? Hiobs Fragen, sie werden nicht beantwortet. Sie verlieren in der Gegenwart Gottes an Bedeutung. Bekommt er Antworten auf seine Fragen? Keine. Die Warum-Frage wird nicht beantwortet. Aber Hiob steht in der heiligen Gegenwart Gottes. Und wie bei Bonhoeffer, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Wir können es nur an den Auswirkungen erkennen. Er bekommt einen neuen Anfang. Nicht, weil die Rätsel gelöst sind, nicht, weil die Abgründe geklärt sind, nicht, weil die Fragen erklärt worden sind, sondern die Begegnung hat etwas Erschreckendes mit dem lebendigen Gott, aber sie hat ihn neu orientiert. Wir kennen uns alle nicht so gut, aber ich weiß, wir Menschen müssen einiges einstecken, uns wird einiges zugemutet, einigen wird zu viel zugemutet. Hoffentlich muss keiner solche Schicksalsschläge wie Hiob erleben, aber es passieren in unserem Leben schreckliche Dinge und wir hätten gerne Antworten und Erklärungen. Ich wünsche jedem, dass es in seiner Entwicklung, egal ob er ein alter Christ ist, im Sinne von seit vielen Jahren gläubig, ob er ein alter Mensch ist, ob er ein junger Mensch ist, ob es jemand ist, der gerade im Glauben seine ersten Schritte gegangen ist. Aber ich wünsche jedem, dass es in seinem Leben einen Punkt gibt, wo Gott sagt, Werner, Karl-Heinz, Daniel, Florian, gürte deine Lenden, tritt vor mich wie ein Mann und stell dich mir, ich muss mit dir reden. Erika, Hertha, Maria, Sarah, ich spreche dich als erwachsene Frau an, ich habe mit dir zu sprechen. Nach einer solchen Begegnung ist nichts, wie es war. Das Leben fängt nochmal an. Bonhoeffer und Hiob, zwei Menschen am Rand ihrer Existenz, beider Leben in den Dreck gezogen. Am Boden allein, der Tod präsent. Beide gehen zu Gott. Beide stehen vor Gott, reden mit Gott, ohne Tabu. Der eine sagt, das ist das Ende, für mich der Anfang. Der andere sagt, ich kannte dich bisher nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.